Ja, schönen guten Morgen. Ich darf Grüße aus der Gemeinde Gießen bestellen. Auch von Konrad von Ludwigs Cousin, der ist gerade in Gießen und hilft uns beim Umbau und Umziehen. Genau. Und ja, darf heute hier predigen über Psalm 51. Freue mich drauf. Möchte zu Beginn auch mal kurz beten. Lieber Vater im Himmel, ja, vielen Dank für diesen neuen Tag, den du geschaffen hast. Danke, dass alles in deiner Hand ist. Danke für deine Souveränität. Bitte sei uns, Herr, gnädig, Herr. Bitte öffne uns jetzt dein Wort. Bitte gib mir die rechten Worte und ja, nimm alles, was hindert, fort von uns. Ja, Sorgen, Gedanken des Alltags, andere Nöte. Bitte schenk, dass wir uns jetzt konzentrieren. Gib uns offene Ohren, offene Herzen. Bitte schenk, dass ja, du ja, geehrt wirst. Und dass wir zur Anwendung kommen von deinem Wort in unserem Leben. Bitte bewirke das alles in uns, ja, aufgrund von Christi Werk und durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ja, Psalm 51, ich beginne den Psalm vorzulesen. Wir haben ja eben gerade schon in der Schriftlesung die Vorgeschichte gehört. Und Psalm 51 ist eine Reaktion von David auf die Geschehnisse 2. Samuel 11. Dem Vorsänger, ein Psalm Davids. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathseba eingegangen war. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld. Und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat meine Mutter mich empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Entsündige mich mit Hyssop, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude in deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, o Gott, du Gott meines Heils, so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. Denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Tu wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du Gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere darbringen, an deinem Altar. Soweit Psalm 59. Das ist wohl der bekannteste Bußpsalm. In dem Psalm geht es um Buße. Ich möchte beginnen, erstmal Buße definieren. Das ist ein altes Wort. Buße bedeutet so viel wie Umkehr oder Umdenken. Dass man einen Weg geht, einen Weg weg von Gott, einen falschen Weg. Und wenn man dann Buße tut, dann kehrt man um. Dann geht man auf dem richtigen Weg und läuft zu Gott. Das ist Buße. Umkehr, Umdenken vom falschen Weg auf den richtigen Weg. Und wir haben hier mehrere Lektionen, was Buße ist, biblische Buße. Der Titel der Predigt heißt Buße am Beispiel von David. Buße am Beispiel von David. Also er hat Ehebruch begangen mit der Bathseba, das war falsch. Er hat die Frau eines anderen Mannes da verführt und dann wollte er es eben vertuschen, wie wir in der Schriftlesung gehört haben. Das gehört, es war sehr raffiniert, bin er erst von der Front zurückgeholt, der Mann war aber sehr rechtschaffen. Wollte noch nicht mal in seinem eigenen Haus übernachten, wenn seine Mitkämpfer da an der Front kämpfen. Und letztendlich funktioniert das nicht, dass David das vertuschen kann, seine Sünde. Und dann lässt er ihn eigentlich indirekt umbringen. Und dabei sterben auch, was man leicht überlesen kann, ist, sterben auch noch weitere andere Männer bei diesem Versuch. Also dass man dann diesen, damit es nicht auffällt, hat man dann diese strategisch dumme Tat gemacht. Man ging dann zu nah an Festung dran, dann sind noch mehrere andere Männer gestorben. Das heißt, eigentlich hat er sich des Ehebruchs schuldig gemacht und des Mordes und eigentlich auch im Jahr einer seiner Person. Also schon krasse Sünden jetzt, nicht nur Kleinigkeit. Ja. Und jetzt ist eben aber hier dieser Psalm ist eine Reaktion auf das. Was wir zuerst lernen in den ersten beiden Versen, ist, dass Buße mit dem Wort Gottes beginnt. Buße beginnt mit dem Wort Gottes. Nämlich kommt ein Prophet zu dem David, das ist der Nathan. Und der weist ihn auf seine Schuld hin. Ja, das heißt, David ist selber noch nicht mal drauf gekommen, sondern Gott musste seinen Propheten schicken und ihn anklagen. Also die Erkenntnis der Sünde kommt von außen erstmal an ihn heran. Und ein Prophet ist ja jemand, der Gottes Wort sagt. In der Zeit, in der wir leben, gibt es keine Propheten mehr. Wir haben aber das Wort Gottes. Deswegen können wir festhalten, dass wir das Wort Gottes brauchen, das von außen an uns herantritt und dass damit unsere Buße beginnt, weil das Wort Gottes ist unser Maßstab für Glauben und Leben als Christen und besonders auch das Gesetz Gottes ist ein Spiegel für unsere Sünde. Deswegen brauchen wir das Wort Gottes, um Buße zu tun. Also Buße beginnt mit dem Wort Gottes, das sehen wir dann schon in den ersten beiden Versen, als der Prophet Nathan zu Daniel kommt. Ja, und das Zweite schließt sich daran direkt an, das ist die Erkenntnis der Sünde. Also Buße bedeutet, Erkenntnis von unserer Sünde zu haben, dass wir etwas falsch gemacht haben. Denn Daniel sagt in Vers 5, ich erkenne meine Übertretung, also die Übertretung von Gottes Gesetz. Und weiter in Vers 5, meine Schuld ist alle Zeit vor mir. Ja, und da sagt er eben, ich erkenne, dass ich etwas falsch gemacht habe, ist deutlich. Ja. Was auch noch deutlich wird, ist, dass es ihn belastet. Ja. Also die Schuld, die auf ihm liegt, belastet ihn aber. Er hat Erkenntnis der Sünde. Und an diese Erkenntnis schließt sich ein Bekenntnis an. Also dass er seine Schuld bekennt. Er erkennt seine Schuld und er bekennt seine Schuld. Als bekennende Gemeinden, bei uns ist dieser Begriff bekennend ja eher, dass wir Glaubenslehren bekennen, also öffentlich sagen, zum Beispiel das katholische Glaubensbekenntnis oder eben eure Bekenntnistexte, die wir in Gießen haben, sind ja fast die gleichen. Und bekennen meint aber auch Schuld zu bekennen. Das hat, glaube ich, diese Doppelfunktion, dass man eben bekennt, dass man schuldig ist vor Gott. Und das tut er in Vers 6, weil er sagt, an dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Ja. Also hier finden wir jetzt ein volles Eingeständnis von der Schuld. Also David beschönigt nichts mehr und verheimlicht auch nichts mehr. Ja. Also es ist ein volles Eingeständnis. Wir neigen ja öfters dazu, so die Pfeile der Anschuldigung so von uns wegzuschießen. So. Ich war müde, das waren die Umstände oder der war so blöd zu mir, also, aber Buße bedeutet eigentlich, oder diese Schuld zu erkennen, zu bekennen, dass diese Pfeile, die wir sonst immer von uns wegschießen, dass wir die auf uns selber richten. Und sagen, ja, ich trage volle Verantwortung für meine Sünde und was ich getan habe, war böse. Und was ein bisschen verwundert ist, dass er sagt, an dir allein habe ich gesündigt, Gott. Weil er hat ja den Uriah umgebracht, also hat ja eigentlich, streng genommen hat er nicht allein Gott gesündigt, hat ja auch an anderen Menschen gesündigt. Der Punkt hier ist, dass deutlich werden soll, dass Sünde in allererster Linie zentral auch gegen Gott ist, auch wenn das nicht so wirkt. Ja? Also wenn wir gegen einen anderen Menschen sündigen, sündigen wir eigentlich einen tieferen, stärkeren Sinne immer auch gegen Gott. Ja. Also Schuld zu bekennen. Und was sich dem auch noch anschließt, ist eine Bitte um Vergebung dieser Schuld. Also er bittet um Vergebung, er bitte vergib mir meine Schuld. Also dieser Dreiklang von erkennen, bekennen und um Vergebung bitten. In Vers 7 wird die Erbsünde hier beschrieben. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Also an diesem Vers wird sehr deutlich, dass Menschen nicht nur Sünder sind, weil sie sündigen, sondern weil sie von ihrem Wesen her Sünder sind. Also von unserem Wesenskern. Also in Kirchen nennt das die Erbsünde. Was auch noch deutlich wird, ist, dass die Konsequenzen der Sünde, die irdischen Konsequenzen, selbst wenn wir Vergebung erfahren haben, dass die bleiben können. Ja? Wenn wir sagen, es gibt die vertikale Ebene zwischen Gott und uns und die horizontale zwischen den Menschen. Und wenn man eben Gott um Vergebung bittet, dann wird die Vergebung auch zugesprochen in Christus und es ist dann auch vergeben. Das heißt aber nicht, dass es deswegen auf der horizontalen Ebene überhaupt keine Konsequenzen gibt. Ja. Also der Uriah ist tot geblieben. Gott hat ihn jetzt nicht von den Toten auferweckt. Ja. Also es gibt dann Konsequenzen durch unsere Sünde, die wir hervorbringen, die eben in der Natur der Sache liegen und zum Teil bleiben die dann auch, selbst wenn Buße getan wird. Kann auch sein, dass man manches auch wieder gut machen kann, aber nicht in allen Fällen. Also wenn ich jemanden umgebracht habe, in der Regel bleibt er dann auch tot. Manchmal erweckt Gott mal hier und da mal jemanden erweckt, aber das können wir jetzt nicht so erwarten, dass das passieren wird. Ja. Ich habe neulich eine Geschichte gehört, da war ein Mann, der, also ein frommer Christ, so Familie und alles, und stramm konservative Gemeinde, so alles gut erstmal. Und er ist dann auch in Ehebruch, die Familie verlassen und hat sich nach einer Zeit aber wirklich ernsthaft an der Buße getan und ist wieder zurückgekommen, es gab Versöhnung, wieder in die Gemeinde aufgenommen, das war also alles wieder schön. Das Problem war nur, dass er sich halt in seiner Zeit der Sünde eben mit AIDS hat. Und er ist dann so ungefähr ein halbes Jahr, und so, nachdem er wieder alles wieder gut war, ist er dann gestorben. So. Also da kann man sagen, im Herrn und so, aber ja, es gibt Konsequenzen der Sünde, kann passieren. Ne? Ja, also Buße bedeutet eben, Sünde zu erkennen, zu bekennen und um Vergebung zu bitten. Und wichtig ist eben dieser Bekenntnisaspekt. Also der Jakobus sagt hier in Jakobus 5, Vers 16, bekennt einander eure Sünden. Und der David in Psalm 32, der auch eine Reaktion auf diesen ewigen Verzehrer ist, sagt er mal, als ich es verschwieg, damit meinte seine Schuld, da verschmachtete ich. Also dass dieser Punkt, dass dieser Bekenntnisaspekt von Buße sehr wichtig ist, weil wenn wir unsere Sünde verneinen, verheimlichen, dann belastet uns das. Also das macht was mit uns. Ja, wir gehen dann so darüber hinweg, aber eigentlich ist es so eine Leiche im Keller und die fängt halt dann irgendwann an zu stinken. Wir kommen nicht ganz drum rum. Und in erster Linie muss diese Schuld eben auch vor Gott bekannt werden. Also an dir allein habe ich gesündigt, der zentrale Adressat für dieses Bekenntnis ist erstmal Gott. In Teilen kann es auch dann angebracht sein, eben es vor anderen Menschen zu bekennen. Ja, also zum Beispiel, wenn man gegen jemanden direkt gesündigt hat, also Jakobus sagt, bekennt einander eure Sünden, zum Teil ist das auch angebracht. Da habe ich keine allgemeine Regel für, wann das wie zu sein hat. Ich habe auch schon mal von Gemeinden gehört, wo es dann so war, dass immer so die gleichen zwei, drei Männer nach jedem Sonntag so alle ihre Sünden vor der Gemeinde ganz so bekannt haben. Und das war dann irgendwie auch ein bisschen extrem, ne? Und mit Luther, auch in seiner katholischen Zeit im Kloster, war das dann so, dass er sag mal, jeden Furz dann bekannt hat. Ne? Also es gibt da auch ein zu viel und ein zu öffentlich. Und es ist auch nicht immer richtig, jedem alle seine Sünden vorzuhalten. Das muss man nicht machen. Aber ich glaube, dass das nicht unsere Gefahr ist. Und unsere Gefahr ist, glaube ich, eher, dass wir es vollkommen in uns selber ausmachen. Weiterer Punkt. Verse 8 bis 14. Buße bedeutet auch, sich von der Sünde abzuwenden. Ja? Buße bedeutet, sich von der Sünde abzuwenden. In Vers 8 bittet oder sagt David, Herr, du verlangst nach Wahrheit im Innersten. Wahrheit im Innersten. Und er bittet um Weisheit. Ja, wieso kommt jetzt hier Wahrheit und Weisheit rein, wenn es um Sünde geht? Ja, weil das die Gegenpole zur Sünde sind. Ja? Also die Sünde geht ja in der Regel von innen nach außen. Also es gibt Versuchungen, die auf uns herantreten, wie jetzt dann diese hübsche, nackte Frau, die sich dann gebadet hat. Und David steht auf, hat wahrscheinlich am Abend vorher Party gemacht oder so, weil er erst abends aufsteht. Und wahrscheinlich auch einen getrunken. Und dann sieht er so das. Aber diese Versuchung, die von außen an uns herantritt, die hat sich dann also innen verbunden mit der sündhaften Neigung des Menschen. Ne? Und dann kommt die Sünde zusammen. Also wenn die Versuchung von außen mit der inneren Neigung, wenn das zusammenkommt, dann entsteht die Sünde. Ne? Versucht in der Versuchung zu stehen, ist noch nicht sündig. Ne? Ganz stark, Jesus wurde 40 Tage lang versucht. Und er hat nicht gesündigt. Also das ist also durchaus möglich. Also mit der Versuchung konfrontiert zu werden, ist noch nicht Sünde. Aber ihr dann nachzugeben, das ist dann, wenn die Sünde kommt. Das war bei David der Fall. Und deswegen ist es klug von David, eben um Wahrheit im Innersten zu beten und Weisheit. Nämlich, dass er sagt, mein Herz ist das Problem und ich brauche eine innere Veränderung, die mich nicht der Sünde nachgeben lässt. In Sprüchen heißt es, Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit. Und Gottesfurcht heißt, das Böse zu hassen. Tatsächlich Sprüche 8, Vers 13. Gottesfurcht bedeutet, das Böse zu hassen. Also wenn Gottesfurcht der Anfang von Weisheit ist und Gottesfurcht auch bedeutet, das Böse zu hassen, dann bedeutet auch Weisheit, das Böse zu hassen. Das heißt, wenn wir weise sind, dann werden wir nicht sündigen. Das heißt, Buße ist auch immer eine Zuwendung zur Weisheit. Deswegen bittet David hier um Weisheit. Ein Prediger definierte mal Weisheit als die Kunst, einzubringen. Ja, die Begriffe Buße, Weisheit, Heiligsein sind hier ähnlich zu verstehen. Es geht immer um die Abwendung von der Sünde. Und Buße ist die Eingangstür zur Weisheit. Es ist halt wichtig, dass die Abwendung von der Sünde auch tatsächlich stattfindet. Denn Buße, das sind die Verse 15 bis 17, stärkt auch unser Glaubenszeugnis. David sagt hier, ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, o Gott, du Gott meines Heils, so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen, Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. Mal angenommen, es hätte die Verse 1 bis 14 würden hier nicht stehen. Nur mal kurz angenommen. Und wir hören 2. Samuel 11, ja, David macht die Sünde, bringt den Mann um, all diese Dinge, und lesen dann seinen Bußpsalm und der beginnt mit Vers 15, ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren. Ja. Wo diese ganze, ich bekenne mal meine Schuld und ich werde mich auch, obwohl das alles nicht stattgefunden hat, und er gleich anfangen würde, ich zeige jetzt mal den anderen, wie es richtig geht. Dass dieser Mangel an Integrität hat dann keine Zeugniskraft. Also wenn Menschen selber in der größten Sünde lehren und dann erleben und dann auch anderen sagen wollen, wie sie richtig leben sollen, dann müsst ihr alle, wie man darauf reagieren kann, würde sagen, guck doch erstmal nach dir selbst. Ja, man hätte vielleicht, also wenn ich jetzt selber in Sünde lebe und es kommt ein anderer an, von dem ich ganz genau weiß, der lebt in der gleichen Sünde, der würde mich dann noch zurechtweisen, den würde ich dann vielleicht mal auslachen oder so, oder keine Ahnung. Das wäre mir dann total egal. Das hat überhaupt keine Autorität über mich. Deswegen ist es wichtig, dass zur Buße auch die tatsächliche Abwendung von der Sünde hinzukommt. Und wenn man das dann tut, dann packt man noch ein Stück weit diese Zeugniskraft und diese Integrität, um sowas zu sagen, wie ich will, dass die Sünde sich von dem gottlosen Wegen bekehrt, weil man das gerade selber gemacht hat. Ja. Also Buße ist immer auch diese Hinwendung zu Gott. Und wenn wir das tun, je öfter wir das tun und je vielfältiger wir das tun, desto mehr wünschen wir uns auch, dass andere das tun. Ja, und das ist ja mit der Bekehrung so. Also Buße heißt Umkehr, Bekehren. Wenn wir anfangen zu glauben, ist das sozusagen unser erstes Bußwerk, was wir jeweils getan haben. Das erste Akt der Buße, zu glauben. Und dann haben wir eine Zunahme von Integrität. Und es ist halt eben wichtig, dass wir eben keine Heuchler sind in dem, was wir sagen. Also das heißt nicht, dass wir eben einen schönen Schein aufrechterhalten sollen. Das heißt auch nicht, dass wir von vornherein perfekt zu sein. Das ist nicht der Fall. Aber wir sind bei anderen über Heuchelei empört. Aber bei uns selber sind wir da halt eben großzügiger. Es ist eben wichtig auch zu verstehen, dass Buße mehr ist, als einfach nur ein authentischer Versager zu sein. Also einfach nur total zerschlagen zu sein von der eigenen Sünde ist gut, aber es ist noch keine vollständige Buße. Ja, also authentischer Versager zu sein, ist noch keine vollständige Buße. Fünfter Punkt, Vers 18 und 19. Denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben, Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Ja? Also, es ist wichtig, sich von der Sünde abzuwenden. Gleichermaßen gibt es aber auch Trost. Es gibt Trost für geistliche Wracks. Gott wird einen zerschlagenen und zerbrochenen Geist, ein zerschlagenes Herz nicht abwenden. Also von der Sünde betroffen zu sein, ist auch Teil der Buße. Und das ist wichtig und richtig. Ich möchte diese Verse auch noch auf Jesus Christus auslegen. Der zerschlagene Geist, der ultimativ zerschlagene von Gott ist Christus, Jesaja 53. Du hast ihn zerschlagen am Kreuz, ja, wo er unsere Sünde trug. Also der eigentlich zerbrochene Geist ist, der eigentlich zerschlagen ist, ultimativ ist Jesus Christus selbst. Am Kreuz hat Gott ihn zerschlagen, um unsere Sünde. Und deswegen bedeutet Buße auch, dass man erkennt, dass der Sünder erkennt, dass seine Gerechtigkeit in Christus ist. Das ist auch Buße. Ja. Also alles. Es ist diese Erkenntnis der eigenen Schuld, es ist auch die tatsächliche Abkehr davon, es ist gleichzeitig aber auch die Erkenntnis, dass die Gerechtigkeit, die ich brauche, nicht in meiner Buße liegt, sondern in Christus. Liegt auch nicht in der Erkenntnis des Zerschlagenseins, diese Betroffenheit der Sünde. Das gehört dazu, wir brauchen das auch, aber man kann da ja auch wieder so eine heimliche Werkegerechtigkeit draus machen. Also als guter evangelisch reformierter Christ sage ich dann, ja, Christus allein, aber in meinem Gebet lege ich mich so rein und bin so emotional betroffen von meiner Sünde und drehe noch das Volumen noch auf, und muss mindestens einmal richtig geheult haben in meinem Bußgebet, dass es auch eine wichtige Buße war, so ungefähr. Und so habe ich mir dann eine betroffene Rechtigkeit der persönlichen Betroffenheit konstruiert. Und bestimmte Emotionalität, die ich jetzt haben müsste, die ich vor Gott bringen müsste, dass er mir vergibt. Das ist keine Buße, das ist werkgerecht. Deswegen, wenn wir das hier so lesen, zerschlagenen Geist, ja, Betroffenheit von der Sünde, ja, aber nicht eine heimliche Werkegerechtigkeit draus machen und deswegen ganz schnell den Blick auf Christus wenden, zu sagen, er ist der eigentlich Zerschlagene. Buße lässt den Sünder erkennen, dass seine Gerechtigkeit in Christus ist. Dann die letzten beiden Verse. Tue wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du Gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Jetzt geht es auf einmal hier Zion, die Mauern von Jerusalem. Zion ist eine Stadt. Jetzt werdet ihr den Blick, jetzt geht es nicht mehr nur um Gott und ihn und seine Sünde, sondern jetzt kommen auf einmal andere Menschen mit rein. Buße bringt uns zur nächsten Liebe und stärkt unsere Gemeinschaft. Ja, die Mauern der Stadt werden gestärkt, die Mauern der Gemeinde werden gestärkt. Warum bringt uns Buße zur Gemeinschaft? Ich sage euch erstmal, warum keine Buße uns nicht zur Gemeinschaft bringt. Und dann erkennen wir, warum Buße uns zur Gemeinschaft bringt. Die Sünde verkrümmt uns in uns selbst. Und gerade Sünde, die nicht mit Buße betroffen wird, also wo auch kein Bekenntnis eben stattfindet, neigt es dazu, in uns eine Isolation hervorzurufen. Also Sünde führt eigentlich dazu, dass wir uns aus Gemeinschaft rausziehen und nicht mit Leuten zusammen sein wollen. Oder dass wir in einer Gemeinschaft sind, aber trotzdem nicht wirklich in Kontakt treten mit den Menschen. Das ist auch eine Funktion von Sünde. Also diese Introspektion, die es uns hervorruft, dass wir uns um uns selbst drehen, aber auch, dass wir wirklich uns scheuen, gerade auch vor den anderen Christen, vor Menschen allgemein, oder aber auch, wenn wir körperlich anwesend sind, nicht wirklich da sind. Ja, ihr kennt das, man spaltet dann so einen Teil von sich ab oder man hat so einen gewissen Radius, wo man Leute an sich ranlässt oder so, aber man lässt nicht wirklich Leute an sich ran oder man investiert sich nicht wirklich in das Leben der anderen. Ja? Das ist die Folge der Buße, die Folge der Sünde, die wir haben. Das hängt auch nochmal mit diesem Bekenntnispunkt zusammen, mit diesem Verhalten. Wenn wir unsere Sünde nicht mit der Buße begegnen, dann tendieren wir dazu, was anderes damit zu machen. Also wir streben noch irgendeine Ausgleichsfunktion, um das irgendwie aufzulösen. Tun aber nicht das, was wir sollten. Und das hat alle möglichen seltsamen Konsequenzen. Zum Teil, glaube ich, hängen damit auch zu Sachen wie Depression und psychische Probleme zusammen. Es gab einen Film, der ist schon älter, von 2004, der heißt Der Maschinist. Christian Bale spielt da die Hauptrolle. Das war so ein paar Jahre bevor er gefilmt wurde mit Batman. Und der Film fängt an, und das ist so ein Typ, der arbeitet in einer Fabrik. So ein Maschinist eben, der ist total dürr, also der ist ja richtig, richtig dünn und hat ganz starke Schlaflosigkeit. Also der schläft nicht und der magert total ab. Und der Schauspieler hat tatsächlich fast 30 Kilo abgenommen, also das ist so ein relativ authentisch gewesen. Und ganz am Ende vom Film kommt dann, passieren lauter komische Sachen und es ist auch sehr düster, aber ganz am Ende kommt dann raus, dass er Fahrerflucht begangen hat, dass er ein Kind umgefahren hat und einfach weggefahren ist. Und das erfährt man erst gegen Ende des Films und dann kommt, dass er sein restliches Leben, so ungefähr ein Jahr, damit verbracht hat, diese Schuld auszuklammern. Und deswegen konnte er nicht mehr wirklich essen und konnte auch nicht mehr wirklich schlafen. Und als am Ende geht er dann in die Polizeistation und bekennt seine Schuld, also er kommt dann auch ins Gefängnis, aber dann sieht am Ende der Film damit, wie er sich in seine Zelle legt und dann zum ersten Mal wieder richtig schläft. So. Ja, also das Bekennen der Schuld hat das ausgelöst. Genau. Ja, also Sünde hat Konsequenzen, ich muss dann doch noch ins Gefängnis gehen, aber das war es wert, weil ich dann wenigstens wieder schlafen kann. Ja. Vor Anfang des Jahres hat sich ein Pastor umgebracht, das war so ein Schotte von so einer Insel, das ist auch so ein ganz schön reformiert, presbyterianisch, also richtig stramm, so guter Schotte so. Der hat sich versucht mit Tabletten umzubringen, das hat nicht geklappt, und dann hat er sich in seinem Krankenhauszimmer noch erhängt. Was war passiert? Es kam raus, dass er wahrscheinlicherweise, also er war verheiratet und mehrere Kinder, dass er mit 5, 6 oder 7 Frauen halt in Ehebruch gelebt hat, Leuten aus seiner Gemeinde oder so, während seiner Zeit als Pastor. Das wusste keiner. Zumindest sagt es das keiner. Das kam raus, seine Frau hat ihn darauf angesprochen. Und was macht er im Prinzip? Ja. Also, das sind ja so krasse Fälle, das eine ist fiktiv, das ist ein Film, das andere ist wirklich passiert, wo man sich sagt, nein, wie konnte das denn passieren? Ja, der Mensch ist böse und ich sage einfach mal, das sind jetzt die krassen Fälle, damit es deutlich wird, aber lasst es nicht so weit kommen. Ja. Also baut es nicht auf. Es ist ja auch nicht so, dass das sofort passiert, sondern es baut sich ja auf. Wir machen kleine Kompromisse und dann wir fangen an, es zu verheimlichen. Wir leben dann ein Doppelleben, auch vor uns selbst. Das ist ja das Gleiche. Und das summiert sich dann über die Jahre und auch über die Jahrzehnte. Und also passt auf, dass ihr nicht unbußfertig seid. Ja. Und dann eben das Positive, aber wenn dann Buße stattfindet, ja, dann wird auch wieder der Weg freier, ich sag nicht frei, sagt man freier, um auch echte Gemeinschaft besser zu leben. Ja? Vor mir selbst und auch mit anderen. Also Buße bringt uns zur nächsten Liebe und stärkt unsere Gemeinschaft. Ja, fassen wir mal zusammen. Erstens, Buße beginnt mit dem Wort Gottes. Zweitens, Buße bedeutet Sünde zu erkennen, zu bekennen und um Vergebung zu bitten. Drittens, Buße bedeutet sich von der Sünde abzuwenden. Viertens, Buße stärkt das Glaubenszeugnis. Fünftens, Buße lässt den Sünder erkennen, dass seine Gerechtigkeit in Christus ist. Sechstens, Buße bringt uns zur Nächstenliebe und stärkt unsere Gemeinschaft. Liebe Geschwister, lasst uns Buße tun. Amen.